Ich möchte noch beten. Danke vielmals, Gott, dass wir da sein dürfen. Danke für den Gottesdienst. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, Jesus, für all das, was du tust für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um unser Herz zu verändern, um unser Herz zu erfüllen und um uns ermächtigen und aussenden in die Welt. Ich bitte dich für den Morgen, dass das etwas bringt, dass wir dich erleben und dass wir mutig dürfen in die Woche starten. Amen. Der zweite Teil zu der Serie zum Philipperbrief. Und wir haben die Titel bestimmt schon im Voraus. Und als ich dann gehört habe, was mein Titel war, einfach ausrichten, ist mir gerade das Militär in den Sinn gekommen. Dort macht man das die ganze Zeit. Schon am Morgen früh, wenn man aufsteht, geht man auf den Hauptversammlungsplatz. Und dann verschlafen, schreit einem von vorne eine so, ausrichten. Und dann muss man alle, muss man schön gerade anstehen und, ja, wir nehmen so in Übung, aber irgendwie noch sich an der rechts von einem ausrichten, damit es eine schöne gerade Linie gibt und die Kinder auch. In der RS hat das funktioniert, in der WK nicht mehr. Ausrichten muss man sich im Militär auch beim Laufen ab und zu. Gleichschritt sagt man dem. Dann laufen wir immer schön im gleichen Takt wie die Person vor einem. Dort bin ich auch nicht zu der Hell gewesen. Ausrichten, eigentlich tut man alles ausrichten im Militär. Auch wenn man Gewehr abstellt, dann müssen die perfekt ausgerichtet sein als Erste. Oder wenn man den Rucksack irgendwo anlegt, dann muss er schön in einer Linie sein mit dem ersten Rucksack. Also es wird alles ausgerichtet im Militär. Meine Predigt heute dreht sich hauptsächlich um den Vers 27. Im ersten Kapitel vom Philipperbrief. Dort steht: Das Entscheidende ist, lebt in gleicher Ausrichtung mit dem Evangelium von Christus. Mir gefällt auch die Neue Genfer Übersetzung. In der Neuen Genfer Übersetzung steht: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Meine Musikkarriere ist nicht weit gegangen. Eigentlich bin ich etwa bei der Flöte stecken geblieben. Noch einen Schritt weitergekommen, aber das lohnt sich nicht zu sagen. Aber ich weiss noch, dass wir so ein Metronom daheim hatten. Und das ist extrem nervig. Gibt so einen nervigen Ton von sich, oder? Aber der Ton ist dafür perfekt im Takt. Jetzt glaube ich bei 120 oder so, ja. Und nachher, wenn man den Ton oder das Metronom irgendwo anstellt, dann versucht man mit, in meinem Fall der Flöte, in Einklang mit dem Takt zu kommen. Ich stelle es jetzt ab, sonst. Also ausrichten, Einklang. Zwei Wörter, die in den Vers hineinkommen. Der Paulus freut sich im ersten Kapitel von dem Philipperbrief darüber, dass sich die Philipper für das Evangelium einsetzen. Er freut sich, dass seine Inhaftierung, er ist im Gefängnis, wo er den Brief schreibt, sogar noch die Ausbreitung vom Evangelium gefördert hat. Er freut sich, dass einige jetzt sogar noch mutiger das Evangelium weitersagen. Und nachher sagt der Paulus, das Evangelium ist so entscheidend, es ist meine Freude und es ist der Grund, wieso ich leide. Und dann dreht er sich zu den Philippern und sagt, auf jeden Fall müsst ihr so leben, wie es dieser Botschaft entspricht. Lebt im Einklang damit. Richtet euer ganzes Leben danach aus. Hebt alle zusammen und lebt ja, kämpft dafür, dass ihr im Einklang mit dem Evangelium seid. Das ist der Vers 27. Was also bedeutet es, im Einklang mit dem Evangelium zu leben? Die Frage stellt sich, oder? Was bedeutet es, im Einklang mit dem Evangelium zu leben? Wie sieht das genau aus, praktisch? Wie müssen wir leben, um im Einklang zu sein? Wie sollen wir uns verhalten, um uns auf das Evangelium auszurichten? Wie tun wir es widerspiegeln? Wie tun wir unseren Lebenston in den Evangeliumsmetronom-Taktschlag einstimmen? Wie müssen wir laufen, damit wir im Gleichschritt sind mit dem Evangelium? Heute geht es darum, was wir tun sollen. Wie wir uns verhalten sollen, was unsere Werke sind. Es geht um unsere Taten. Unser Ziel mit unserem Leben soll sein, das Evangelium zu widerspiegeln. Unser Leben soll ein Abbild davon sein, ein Foto. Es soll im gleichen Takt schlagen. Der Grundtakt. Wir haben keine Chance, unser Leben in Einklang mit dem Evangelium zu bringen, wenn wir den Ton nicht hören. Wenn wir den Ton nicht hören. Solange wir nicht den kristallklaren Ton vom Evangeliumsmetronom hören, werden wir uns nie danach ausrichten können. Beim Gleichschritt im Militär ist mir vielmal passiert, dass ich nach gewisser Zeit mal wieder auf meine Füße geschaut habe und die vor mir und gemerkt habe, ich bin genau entgegengesetzt. Meistens passiert das langsam. Man schaut über gewisse Zeit nicht mehr auf die Füße von dem vor einem und dann irgendwann merkt man es oder wird darauf Gemerkung gemacht. Die Lösung ist dann aber ziemlich einfach, oder? Man schaut wieder auf die Füße von dem vor einem und macht so ein paar komische Schritte und dann stimmt es wieder, oder? Ich glaube, das Gleiche passiert uns die ganze Zeit, dass wir immer wieder den Gleichschritt mit dem Evangelium verlieren. Dass wir irgendwie so ein bisschen aus dem Takt rauskommen. Und heute mit dieser Predigt wollen wir einfach wieder neu den Takt vom Evangelium hören und unser Leben dann auch ausrichten. Eigentlich ganz einfach, oder? Eigentlich ganz simpel. Was also ist der Metronomschlag vom Evangelium? Wie tönt er? Und ich glaube, um diesen Ton klar zu hören, müssen wir ein Störgeräusch entfernen. Ein so Kratzen und Knistern, das immer wieder reinkommt, damit wir es nicht klar hören. Ich glaube, das Störgeräusch heisst gut sein. Solange wir denken, dass wir zu den Guten gehören, werden wir immer den Gleichschritt mit dem Evangelium verpassen. Wir werden nie im Takt sein. Denn das Evangelium richtet sich nicht an die Guten, sondern an die Schlechten. Ich weiß, ich bringe das immer wieder. Und ich mache es absichtlich. Ich bin absolut überzeugt, dass wir das immer, immer wieder hören müssen. Die Wahrheit ist, nicht wir sind die Guten, sondern Jesus ist der Gute. Und die Wahrheit ist befreiend. Vielleicht ein bisschen demütigend, aber befreiend. Denn tief im Inneren wissen wir ja, dass wir nicht so gut sind, wie wir denken. Oder wie wir wollen, dass andere denken. Wir sind nicht so geistlich, wie wir scheinen. Wir sind auch nicht so rein, wie wir glauben. Und auch nicht so gut. Christsein ist nicht, dass du je länger, je besser über dich denkst. Im Gegenteil. Desto mehr wir die Bibel kennen und desto mehr wir ehrlich sind mit unserem eigenen Versagen, desto weniger werden wir auf uns selber einbilden wollen. Wir bringen unser Leben nicht in Einklang mit dem Evangelium, wenn wir versuchen, gut zu sein, um je länger, je besser, je länger, je mehr und je länger, je besser über uns selber zu denken. Das Störgeräusch müssen wir auf die Seite tun, müssen wir abschalten. Und ich glaube, am besten mit ein bisschen Ehrlichkeit. Wir sind Sünder. Ich bin Sünder. Das bedeutet, ich habe konkrete Sünde in meinem Leben. Und noch schlimmer, Sünde ist wie ein Gift, das sich in alles mischt, was ich tue. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist Realität. Wenn ich hier ein Video hätte, wo mein ganzen vergangenen Monat aufgezeichnet hätte, all meine Taten, all meine Worte, all meine Gedanken und all meine Gefühle, und ich würde es hier laufen lassen, ihr würdet alle rausrennen. Und ich auch, den Hinterausgang. Und ich glaube, wir wollen das Video nicht von irgendeiner Person da drinnen anschauen, oder? Oder wer? Wer meldet sich freiwillig? Dann kommen wir mit der Kamera vorbei. Aber, auch wenn das Realität ist, muss es uns nicht verzweifeln lassen. Denn Gott, und das ist mir tief hinein über die letzte Zeit, denn Gott sucht nicht die Guten, um sein Reich zu bauen, denn er wird niemand finden. Gott sucht nicht die Heiligen, um sein Reich zu bauen, denn er wird keine finden. Gott sucht nicht die Richtigen, um sein Reich zu bauen, denn er findet nur Falsche. Gott baut sein Reich mit falschen, unheiligen Sündern. Protestierst du in deinem Herz? Irgendwie so. Die Bibel sagt im Römer 3, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen. Im Jesaja 64, unsere besten Werke sind wie blutverschmierte Tücher. Und das ist ein bisschen ein ekelhaftes Wort dort. Das ist absichtlich. Philipper 3, da kommt er noch. Unsere Selbstgerechtigkeit ist wie Hundekot. Die meisten Übersetzungen, die neueren, übersetzen Dreck. Aber eigentlich ist das Wort nicht Dreck, sondern wirklich Kot. Der Paulus hat im Jahr 57 gesagt, ich bin der geringste von allen Aposteln. Im Jahr 60, 3 Jahre später, hat er gesagt, ich bin weniger als der geringste unter allen in Gottes Volk. Nochmal 3 Jahre später, im Jahr 63, hat er gesagt, ich bin der grösste von allen Sündern. Wachstum funktioniert anders, als das wir denken. Ist der Paulus schlechter geworden? Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich hat das Licht der Bibel immer mehr in sein Herz hineingeschonen. Und hat immer mehr gesehen, was eigentlich falsch ist in ihm und das gar nicht um ihn geht. Und hat sich immer wie weniger auf sich selber eingebildet. Bis er sagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist alles. Meine Gutheit, Richtigkeit und Heiligkeit ist nicht, was die Welt braucht. Die Welt braucht einen Held. Aber der Held sind nicht wir. Der Held ist Jesus. Die Welt braucht einen Retter, aber der Retter bin nicht ich. Der Retter ist Jesus. Die Welt braucht den Richtigen. Aber der Richtige bin nicht ich, sondern der Richtige ist Jesus. Und da fängt das Evangelium an zu schlagen. Gehört ihr das? Doch die Welt braucht auch dich und mich. Die Welt braucht auch dich und mich. Denn die Welt braucht Sünder, Scheiternde, wo anderen Gescheiterten auf gleicher Höhe in die Augen schauen und sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Rettung, jemand liebt dich, so wie du bist und nicht so, wie du sollst sein. Denn niemand ist so, wie er sollte sein. Jemand will dich, so wie du bist, in aller Brochenheit, in allem Scheitern, in aller Not, in aller Sünde. Jemand ist absolut verliebt in dich, in all deiner Unwürdigkeit, in all deinem Scham, in aller Schwachheit. Jemand ist für dich gestorben, hat sein Leben für dich gegeben, ja, für dich. Gott sei Dank, der jemand hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und speziell an der Liebe von Jesus ist, dass sie Sünder gilt. Römer 5,8. Er sieht dein ganze Lebensvideo und mein ganzes Lebensvideo. Alle Datenaufnahmen, alle Wortaufnahmen, alle Gefühlsaufnahmen und alle Gedankenaufnahmen. Er weiß von allem, er kennt alles. Jedes Geheimnis, jede versteckte Sünde. Er kennt die Sachen, wo du dich am meisten darüber schämst, wo vielleicht noch niemand anders weiß. Er kennt es, er weiß es und er kommt zu dir und kommt zu mir und sagt, ich liebe dich. Komm zu mir und find Frieden. Glaubst du das? Das ist der Takt vom Evangelium. Das Geniale ist, Gott braucht nicht dein gutes Lebensvideo, damit du gerecht vor ihm kannst stehen. Ihm langt das perfekte Lebensvideo von Jesus. Er hat ein Leben gelebt, das wir nicht leben können. Im perfekten Gehorsam gegenüber Gott. Und er ist den Tod gestorben, den wir verdient haben, sterben. In Verlassenheit vom Vater. Um uns das Geschenk zu geben, das wir uns niemals verdienen können. Ewige Freundschaft mit Gott. Das ist die Basis für all das, was jetzt noch kommt. Mir widerspiegelt das Evangelium nicht als die heilige Elite der Besseren auf dieser Welt. Sondern mir widerspiegelt das Evangelium als Sünder. Denn nur Sünder können authentisch die gute Nachricht von Jesus widerspiegeln. Nur Sünder können im Einklang mit dem Evangelium leben. Kein Engel kann das. Steht sogar, ich glaube Korinther, dass wir in Sachen hineinsehen, wo sich Engel wünschen, hineinzusehen, aber sie sehen es nicht. Nur auf dem pechschwarzen Hintergrund von unserer Not leuchtet Gottes Gnade strahlend. Auf das Evangelium richtet man uns aus. Das ist der Takt von dem Gnadenmetronom. Gott liebt die Falschen. Das ist die gute Botschaft. Und dieser Takt tönt durch die ganze Bibel durch. Gott liebt die Unpassenden. Er liebt die Unwürdigen. Er liebt die Unverdienenden. Er liebt Sünder. Und in dieser Ausrichtung wird es jetzt praktisch. Was also bedeutet es, in Einklang mit dem Evangelium, dieser guten Nachricht, zu leben? Wie kommen wir in Gleichschritt damit? Sind ihr bereit? Das ist mein Ziel von dieser Predigt. Wirklich zuerst einfach den Takt vom Evangelium können schlagen zu lassen. Und ich hoffe, ihr habt ihn gehört, ich hoffe, ihr habt ihn gespürt. Und jetzt gehen wir in praktische Sachen rein. Ich habe so gesagt, Case Studies als Übertitel, so Fallstudien, wo ich einfach mit euch in einige Lebensbereiche möchte hineinschauen und immer wieder den Takt vom Evangelium schlagen. Und dann schauen wir, wie in diesem speziellen Lebensbereich wir unser Leben danach ausrichten, nach dem Taktschlag vom Evangelium. In Beziehungen. In Beziehungen. Wie können wir in Einklang mit dem Evangelium kommen in Beziehungen? Gnade ist, dass Gott sich für dich entschieden hat, bevor du dich für ihn hast entscheiden. Gnade ist, dass Gott dich erwählt hat, bevor du ihn erwählt hast. Gnade ist, dass Gott dich hat wollen, bevor du ihn hast wollen. Gnade ist, dass Gott für dich gelebt hat, bevor du für ihn angefangen hast zu leben. Gnade ist, dass Gott dich geliebt hat, bevor du ihn geliebt hast. Gnade ist, dass Gott für dich ist, bevor du für ihn bist. Gnade ist, dass Gott dich sieht, bevor du ihn siehst. Gnade ist, dass Gott zu dir kommt, bevor du zu ihm gehst. Gnade ist, dass Gott dir vergibt, bevor du ihn darum bittest. Gnade ist, dass Gott für dich gestorben ist, bevor du überhaupt gelebt hast. Das Evangelium ist kein Vertrag. Das Evangelium ist nicht, wenn du mir das tust, dann tue ich dir das. Das Evangelium ist nicht, wenn du dich nicht meldest, dann melde ich mich auch nicht. Oder wenn du nicht Entschuldigung sagst, dann sage ich auch nicht Entschuldigung. Das Evangelium hat kein Wenn-Dann-Takt. Es ist kein Vertrag, wo beide Parteien ihre Leistungen bringen müssen und dann funktioniert es. Das Evangelium ist auch kein Waage, wo die guten Werke vom Gegenüber abwägt und den entsprechend zurückzahlt. Hört ihr den anderen Takt vom Evangelium? Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, wenn wir diesen Takt in unseren Beziehungen leben? Männer, die ihre Frauen so lieben, wie Jesus gemeint geliebt hat. Sie lieben, dienen und geben sich für sie hin, so oder so. Es ist kein Vertrag, kein Zurückzahlen, sondern ein Bund. Es sich verschenken. Frauen, die ihre Männer lieben und ehren, nicht nur dann, wenn sie es verdient haben, was wahrscheinlich nicht oft wäre. Freunde, die den ersten Schritt machen und initiative Versöhnung suchen, im Einklang mit dem Evangelium in Beziehungen und Freundschaften zu leben, bedeutet Bündnis und keine Verträge mit Menschen zu machen. Das ist so entscheidend. So entscheidend. Wisst ihr, was speziell ist am traditionellen Trauversprechen? Ich nehme dich zu meiner angetrauten Frau. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Es ist kein Vertrag. Es hat keine einzige Bedingung drin. Es hat keinen einzigen Wenn-Dann-Satz. Sondern es ist ein Bund. Es sich verschenken. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns in Beziehung tretet. Als Bund, nicht als Vertrag. Und ich glaube, die Welt kennt das fast nicht mehr. Bündnis. Im Einklang mit dem Evangelium, in Beziehungen und Freundschaften zu leben, bedeutet Bündnis, und nicht Verträge mit Menschen zu machen und zu haben und zu leben. In Konflikt. Zwischen Gott und uns gibt es einen grossen, ernsten Konflikt. Der Konflikt hat den Keil in unsere Beziehung mit ihm gebracht. Der Konflikt ist unsere Schuld. Und Gott ist nicht der Problemverursacher, sondern wir sind es. Doch er macht nicht nur den ersten Schritt auf uns zu, sondern er geht alle Schritte bis hin zur Versöhnung. Der Konflikt wird nicht einfach verdrängt, sondern er wird angepackt. Jesus ist gekommen, hat mit seinem Leben dafür gezahlt. Und nachher ist der Konflikt mit ihm begraben worden. Und neues Leben ist möglich geworden. Das ist der Takt von Gott im Umgang mit Konflikt. Nicht verdrängen, sondern vergeben. Nicht nachtragen, sondern begraben. Die Musik von unserem Leben ist nicht immer harmonisch, doch gerade dann haben wir die Chance, in Takt mit dem Evangelium zu sein, in den Takt einzustimmen. Mit Fremden. Epheser 2, 13 und 19. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Gott hat nur ein Haus und Gott hat nur eine Familie. Und in dieser Familie und in diesem Haus sind Personen aus allen Völkern, aus allen Gruppen, aus allen Kulturen, aus allen Hintergründen. Und Gott ist zu uns gekommen, den Fremden, die abseits gestanden sind. Und er hat uns eingeladen zu sich, in seine Familie, in sein Haus. Der Takt vom Evangelium ist, dass Jesus zu den Fremden geht. Er ist bei den Außenstehenden und lädt sie zu sich ein. Wie können wir unser Leben in Einklang mit dem Takt bringen? In Theorie ganz einfach, tu, was er da hat. Fremde in unsere Häuser einladen und Außenstehende begegnen. In der Erziehung. Ich bin nicht sicher gewesen, wie das wirklich so reinnehmen würde. Ja. Hilfe. Wie schlägt der Tag Gottes wieder anstimmen? Wir sind nicht durch Werk errettet und wir sind auch nicht durch Wert errettet. Es ist nicht unser Verhalten, wo uns als gerecht vor Gott lassen stehen, und es sind auch nicht unsere Überzeugungen und Prinzipien, auch nicht unsere Werte. Ich glaube, als Eltern hat man eine gewaltige Chance, im Umgang mit dem Kind die Melodie vom Evangelium zu spielen. Bedeutet das, dass es keine Strafe und Konsequenzen gibt? Nein. Gott hat auch nie Konsequenzen abgeschafft. Aber es bedeutet, dass Sünde, Fehlverhalten niemals die Liebe der Eltern einschränken darf. Gottes Liebe ist bedingungslos. Er liebt uns in unseren besten Tagen und in unseren schlechtesten Tagen. Und er versteckt seine Liebe nie, um uns zu korrektem Verhalten zu zwingen. A la, ich liebe dich nicht mehr oder ich zeige dir meine Zuneigung nicht mehr, bis du dich wieder richtig benimmst und dich mir zuwendest. Im Gegenteil, im Gleichnis vom verlorenen Sohn darf man wohl sagen, dass die Liebe vom Vater zunimmt, desto weiter sich der Sohn entfernt. Sünd macht nicht, dass Gott sich von uns abwendet oder entfernt, sondern dass wir uns von ihm entfernen. Sünd macht nicht, dass Gott sich von uns abtrüllt, sondern dass wir uns von ihm abtrüllen. Gott vergewissert uns immer und immer wieder an seiner Liebe für uns. Und sogar dann, wenn wir uns in den schlechtesten Moment hineinhocken. Speziell an der Liebe von Gott ist, dass sie auf uns gerichtet ist, gerade dann, wenn wir im tiefsten Schlammloch hocken oder uns drin wälzen. Verhalten hat Konsequenzen, nicht aber in Bezug auf die Liebe von Gott. Und es ist die Güte und die Liebe von Gott, die unser Herz verändert und dann auch unser Verhalten. Als Eltern, glaube ich, könnt ihr in Einklang mit dem Evangelium kommen, indem ihr immer und immer wieder euren Kindern eure Liebe versichert. Und zwar in guten Momenten und in schlechten. Es ist so wichtig, dass gerade Kinder bedingungslose Liebe kennenlernen. Du bist mein Sohn und ich liebe dich, egal was du tust. Du bist meine Tochter und ich liebe dich, egal wie du dich benimmst. Konsequenzen und Strafen, ja, aber nicht im Wegnehmen von Liebe und Beziehung. Bei der Arbeit. Macht Gnade faul. Macht Gnade, dass man auf den Stuhl hockt und die Füße aufhören. Nein, im Gegenteil. Gnade hat gar nichts gegen Einsatz. Gnade hat nur etwas gegen Verdienst. Das Evangelium sagt, dass alles, was wir brauchen, auf fundamentaler Ebene, wir in Jesus bereits haben. Und darum können wir uns jetzt völlig frei und hingebungsvoll einsetzen. Wir verbringen nicht unser Leben, um uns irgendwie etwas zu erarbeiten, wo uns Rechtfertigung gibt, um überhaupt zu leben. Wir gehen nicht zu der Arbeit, weil das unser Sinn ist, den wir brauchen. Wir sind nicht der Sklave der Arbeit. Arbeit ist nicht unser Gott, wo unserem Sinn und Leben unser Herz hineinpumpt. Und wenn es ist, dann haben wir die Arbeit so hoch erhoben, dass sie unser Gott geworden ist. Aber die Wahrheit vom Evangelium ist, dass Jesus uns alles gibt, was wir brauchen. Auf fundamentaler Ebene. Er ist unser Frieden, er ist unser Leben. Und erst wenn wir in dieser Identität stehen, wenn unsere Identität nicht ist, was wir tun, sondern was Jesus für uns da hat, dann sind wir frei, um uns loyal hinzugeben. Dann können wir uns einsetzen. Völlig frei, loyal, hingebungsvoll. Und nicht nur für uns, weil wir wollen irgendwie einen Sinn oder irgendeinen Zweck oder eine Befriedigung oder irgendetwas aus dem rausziehen. Sondern dann können wir uns hingehen, loyal. Weil die Quelle vom Wasser, vom Leben, kommt von woanders her. Mit dem Geld. Geld hat das riesige Potenzial, dass wir Gottes Evangelium damit widerspiegeln können. Johannes 3,16. Ganz ein berühmter Vers in der Bibel, wohl der berühmteste. Dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Dass er gegeben hat. Gott gibt. Gott ist in seiner Person ein gebender Gott. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Der Takt vom gebenden Gott schlägt auf jeder Seite der Bibel. Sind wir im Einklang? Ich meine nicht einfach nur eine Kollekte heute Morgen. Ich meine einen gebenden Lebensstil. Apostelgeschichte 20, 35, es ist mehr gesegnet zu geben als zu nehmen. Wir geben Gott nicht, um ihm etwas zurückzuzahlen. Das ist eine schlechte Motivation. Wir können nicht zurückzahlen, was er uns geschenkt hat. Ich glaube, es ist allgemein meistens eine schlechte Idee, wenn man ein Geschenk zurückzahlen will. Sarah hat jetzt einen Geburtstag und sie weiß, wann ich ihr schenke. Wir gehen zusammen ins Theater auf Basel, da Lion King schauen. Und ich habe die Tickets bestellt und sie sagt, ich gebe ihr die am Geburtstag. Und sie gibt mir 5 Lieber zurück in die Hand und sagt, ja, ich würde da etwas zurückzahlen. Das macht man einfach nicht, oder? Macht sie natürlich nicht. Also. Aber das ist nicht irgendwie ehren gegenüber dem, der etwas schenkt. Und das Verhältnis stimmt auch nicht. Wenn wir versuchen, Gott zurückzuzahlen, mit unserem Geld, das, was er uns geschenkt hat, wird das Verhältnis auch nie stimmen. Und es ist nicht ehren gegenüber Gott. Wir gehen nicht, um zurückzuzahlen, sondern wir gehen, wie Gott uns beschenkt hat, aus Dankbarkeit, um in Einklang mit dem Evangelium zu kommen. Um in den richtigen Takt einzustimmen, weil es Freude macht, weil es gut ist. Weil man damit Gottes Charakter widerspiegelt. Wir zahlen nicht eine Schuld ab. Wir sind frei und befreit, um grosszügig zu gehen. Gibst du über deinen Dauerauftrag raus? Gehen ist nicht ein Thema, das man per Dauerauftrag abhaken kann. Lass du Gott in deinen Alltag reinreden und dir zeigen, wo du mit Freude kannst gehen. Nicht nur Geld, auch Zeit. Vers 27, Philipper 1, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium steht. Wir sind beschenkt, uns ist gegeben worden, obwohl wir nicht verdient haben. Natürlich gibt es noch 100 weitere Bereiche von unserem alltäglichen Leben. Und mein Ziel war auch nicht, diesen Bereich irgendwie da vollständig reinzuschauen. Nur ganz, ganz kurz, einfach den Takt anschlagen und irgend so ein bisschen etwas weitergeben, wie man in Einklang könnte kommen. Mein grosses Ziel ist, dass ihr versteht, so ein bisschen die Methode dahinter, gehört oder den Takt vom Evangelium. Und dann überlegt euch, wie kann ich in meinem Lebensbereich, wo ich drin bin, was auch immer ist, in den Takt einstimmen, in Einklang kommen damit. Entscheidend ist, dass wir den Metronomschlag vom Evangelium klar und gut hören. Und wir kämpfen darum, um alle Störgerüste zu entfernen. Das ist ein Kampf. Und dann hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben, der uns hilft, in allen Lebensbereichen. Mehr und mehr in Einklang mit dem Ton zu leben. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für den Metronomschlag vom Evangelium. Danke für Gnade. Danke, wie du mit uns umgehst. Es ist einfach unverständlich, Herr. Du liebst uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Du bist für uns, obwohl wir gegen dich sind. Du schüttest deine Gnade jeden Morgen über uns aus. Du beschenkst uns. Und du möchtest, dass wir das glauben. Und einmal fällt es dir so schwer. Ich bitte dich, dass du mehr und mehr Glaube in unser Herz gibst, dass wir dir vertrauen können, dass du uns wirklich so liebst, wie du es sagst. Und dann, dass wir den Ton hören, den Taktschlag und unser Leben mehr und mehr in den Takt einstimmt. Danke, Heiliger Geist, dass du der bist, unser Helfer, der uns zeigt, wie wir in den Takt einstimmen können, in den Situationen, wo wir drinstehen. In den Lebensbereichen, wo wir drin sind. Danke für die Woche, die kommt. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir das Evangelium hören. Dass du unser Herz veränderst, dass wir es mehr und mehr in Einklang kommen damit. Amen.